Weinhold zum Thema Stadtteil Friedrichshagen. Ist Herr Weinhold anwesend? Nein, für Herrn Weinhold sollte, glaube ich, Herr Berger anwesend sein. Ja, da ist Herr Berger. Wenn Sie bitte hier zum Mikro hier nach vorne kommen. Freundlicherweise dann auch so eine Plastiktüte vorsichtig daraus nehmen und über das Mikro nehmen und danach wieder einfach mitnehmen. Herzlich willkommen.
Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrte Bezirksverordnete, sehr geehrte Mitglieder des Bezirksamtes, warum wird im Stadtteil Friedrichshagen eine intakte und denkmalgeschützte Kopfsteinpflasterstraße durch eine Versiegelung mit Asphalt ersetzt und vorab kein anderer Belag geprüft, der das Versickern von Regenwasser weiter ermöglicht, obwohl der Berliner Senat das langfristige Ziel verfolgt, Berlin bis zum Jahr 2050 zu einer klimaneutralen Stadt zu entwickeln?
Vielen Dank, Herr Weinhold. Nehmen Sie bitte Ihre Tüte einfach mit. Und wenn Sie gleich eine Nachfrage haben sollten vom hinteren Saalmikrofon, dann können Sie das ja dann wieder benutzen. Ihnen antwortet für das Bezirksamt Herr Bezirksstadtrat Rainer Höllmer. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Berger. Es ist ja nun ein Thema, das wir schon ein paar Mal besprochen haben, gewälzt haben. Ich hatte jetzt eigentlich Herrn Weinhold hier erwartet, der hat im Prinzip ja ähnlich auch schon gefragt in der letzten Sitzung des Ausschusses für Tiefbau- und Ordnungsangelegenheiten. Es gibt natürlich seitdem keinen wirklich neuen Stand. Insofern kann ich nur das im Prinzip einfach nochmal sozusagen zur Kenntnis geben, was ich auch dort schon vorgetragen hatte. Also Ziel der ganzen Bauarbeiten dort ist, den Bürgern und Bürgerinnen, den Radfahrenden insbesondere, bessere Bedingungen zu verschaffen. Wir haben dort die Situation, dass zwischen dem Ziel Fürstenwalde Allee Rahnsdorf derzeit keine ausreichend sichere Verkehrsverbindung existiert. Also Radfahrende, die Richtung Rahnsdorf unterwegs sind, von der Kölsche Straße aus beziehungsweise vom S-Bahnhof Friedrichshagen aus, in die Situation geraten, quasi an zwei Ampeln auf sich selbst gestellt, sich selbst überlassen zu sein, weil es dort keine geregelte Radverkehrsführung gibt. Sie müssen sich dann wieder in den Fließverkehr einordnen und dann auf der Höhe Fürstenwalder Damm nach rechts abbiegen. Da besteht keine Möglichkeit, überhaupt weiter sicher Rad zu fahren, weil dort gar keine Radverkehrsanlage existiert und man im Prinzip bei doch vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten sozusagen gemeinsam mit dem Autoverkehr die Fahrbahn nutzen müsste. So ist es dann zumindest verkehrsrechtlich vorgesehen. Diese Problematik ist ja auch nicht wirklich neu. Das ist auch schon Thema mehrfach in Ausschusssitzungen bzw. in der BVV gewesen. Und daraus resultierte letztendlich auch ein Beschluss der BVV, eine Radverkehrsanlage am Fürstenwalder Damm, Fürstenwalder Allee zu installieren. Problem ist dort, dass das nicht so ohne weiteres machbar ist, weil der Straßenquerschnitt dort deutlich zu gering ist und auch der Bezirk beziehungsweise das Land Berlin dort nicht einfach so über weitere Flächen verfügt, die man hinzunehmen könnte, um dort den Raum zu schaffen, der erforderlich wäre, eine Radverkehrsanlage zu errichten. Um trotzdem dem eigentlichen Ziel in der Verkehrsbeziehung, wie ich sie eben geschildert habe, bessere Bedingungen für den Radverkehr zu schaffen, haben wir uns im Prinzip das Areal, die Gegend dort nochmal angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, dass im Prinzip die Parallelverbindung am Goldmannpark letztendlich die Möglichkeit schaffen würde, eben genau diese Sicherheit des Radverkehrs herzustellen, die momentan nicht gegeben ist, weil die Straße verläuft eben über eine relativ große Länge parallel zum Fürstenwalder Damm, wo man hat hinten an den Sportplatzanlagen dann die Möglichkeit, wieder auf den Fürstenwalder Damm einzuschwenken und das an einer Stelle, wo es in der Tat dann ab dort auch eine separate Radverkehrsführung gibt. Problem erschien uns zu sein, dass in der Straße am Goldmannpark auf etwa 200, 250 Metern ein Pflastersteinbelag war, der für Radfahrende natürlich immer sehr ungünstig ist und der auch nach Mobilitätsgesetz des Landes Berlin eben für Strecken, die auch in besonderer Art und Weise dem Radverkehr gewidmet sein sollen, so nicht vorgesehen sein soll bzw. beseitigt werden soll. Und deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, wir werden die Straße eben, wie auch im weiteren Verlauf ist sie asphaltiert, auch dort eben entsprechend asphaltieren und damit im Prinzip einen Belag schaffen, der für den Radverkehr geeignet ist. Das schien auch möglich zu sein, weil wir uns dort nicht mehr direkt im Denkmalbereich befinden, sondern nur noch in der Denkmalumgebung. Insofern der Denkmalschutz nicht mehr ganz so hart anzuwenden war, wie das natürlich im unmittelbaren Denkmalbereich ist, wo man mit einer solchen Pflasterung ganz anders umgehen müsste. Das hat zu Unstimmigkeiten geführt, zu Protesten von Bürgern und Bürgerinnen, die dort wohnen, allerdings auch von positiven Zuschriften. Das will ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt auch durchaus positive Zuschriften, die sagen, endlich passiert da was und wir kriegen einen vernünftigen Belag, den wir mit dem Fahrrad befahren können. Aber eben auch sehr große Kritik, die auch durch die mündliche Anfrage von Herrn Berger hier nochmal zum Ausdruck gekommen ist. Wir haben uns im Prinzip eben entschieden, das genau so zu machen, um für den Radverkehr diese sichere Verbindung zu schaffen und das eben mit einem Belag, der eben nach Berliner Mobilitätsgesetz auch genauso vorgesehen ist. Also andere Belege wie beispielsweise Natur- oder Kunststeinpflaster gelten im Sinne des Berliner Mobilitätsgesetzes nicht als fahrradfreundliche Belege und nach den Ausführungen des Berliner Straßengesetzes eben auch nicht unbedingt. Insofern haben wir uns eben für die Variante entschieden, die dann zur Anwendung kommen sollte, in einem Vororttermin, wo es auch nochmal sehr intensive Diskussionen mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort gab, habe ich zugesagt, dass wir nochmal prüfen, ob wir zumindest einen Teil der Pflasterung dort in der Straße belassen können, beziehungsweise die Straße gepflastert lassen können. Das muss nicht unbedingt das gleiche Pflaster sein, aber im Prinzip eben dieses Granitpflaster weiterverwendet und verlegt wird. Das ist geprüft worden. Wir haben das im Prinzip in Abstimmung auch mit der bauausführenden Firma so regeln können, dass wir gesagt haben, im Randbereich, da wo die Fahrzeuge parken, etwa 2 Meter, verbleibt im Prinzip eine Pflasterung. Der Rest wird dann eben asphaltiert, sind ungefähr 3,50 Meter. Diese Maßstäblichkeit kommt daher zustande, dass im Prinzip der Asphalt maschinell verlegt wird, zumindest in weiten Teilen, also nur da, wo Engstellen sind, muss man dann nochmal händisch an die Sache ran, ansonsten wird das maschinell verlegt. Und die Maschine im Prinzip eine Breite von 3,50 Meter braucht. Deswegen ist das dann im Prinzip so geklärt worden. Die Bedenken, die jetzt hier mit der Frage vorgetragen worden sind, dass die Ableitung des Oberflächenwassers problematisch sein könnte, ist nicht völlig von der Hand zu weisen, aber ich glaube, wird trotzdem so in der Form nicht zutreffend sein, weil die Ableitung des Oberflächenwassers im Fahrbahnbereich auch zukünftig, wie vor Baubeginn, über Straßenabläufe und dem in der Fahrbahn befindlichen Regenwasserkanal erfolgt. Damit ist der Unterschied nicht wirklich nennenswert. Es wird einen kleinen Unterschied geben, aber er ist nicht wirklich nennenswert. Und man muss auch nochmal darauf hinweisen, dass je nach Fugenausbildung und Liegezeit von Pflasterung in einer Straße auch dort keine alleinige Versickerung über die Fugen mehr erfolgen kann, weil die dann einfach zugesetzt und verschlossen sind. Auch da läuft das Wasser dann ganz normal letztendlich ab und landet in der Regenwasserkanalisation so vorhanden. Ja, das dazu und ich vermute mal, Sie haben Nachfragen. Ich bleibe mal gerade einfach noch hier stehen.
Ja, Herr Berger, wenn dem so ist.
Dem ist so. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich wollte trotzdem noch mal genauer wissen, wie soll denn die Sicherheit der Radfahrenden in der jetzt schmaler gewordenen und auch schneller werdenden Straße durch den Asphalt, wie soll denn die Sicherheit für die Radfahrenden, die jetzt noch mehr gefährdet sind, ermöglicht werden? Straße wird schmaler wegen der Eingrenzung. Ich muss jetzt schon vom Rad absteigen, wenn mir Verkehr begegnet und die 1,50 Meter Abstand zwischen Fahrrad und Auto sind jetzt schon nicht möglich. Also wie wollen Sie dafür sorgen, dass das gewährleistet ist?
Also es gibt grundsätzlich in der Straßenverkehrsordnung den berühmten Paragraphen 1, da steht das mit der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das ist natürlich dann auch in der Straße letztendlich zu berücksichtigen. Ich denke, gerade wenn man sich begegnenden Verkehr hat, ist das wahrscheinlich auch relativ gut zu regeln. Schwieriger ist das zumindest für Radfahrende in der Regel, wenn Verkehr von hinten kommt und da relativ wenig Raum bleibt, aber die Pkw-Fahrenden von hinten trotzdem meinen, sie müssten jetzt überholen. Sehe ich aber auch nicht unbedingt dort dieses Problem, weil in dem Moment, und das kann man nur jedem Radfahrenden empfehlen, wo ein gewisser Seitenabstand gehalten wird, insbesondere da, wo parkende Fahrzeuge sind, sollte man das auf jeden Fall tun, wegen des Loring-Effektes. Wenn da jemand plötzlich die Tür öffnet, geht das für Fahrradfahrende selten gut aus. Also gewisser Abstand zum Rand gehalten wird, ist eigentlich die Möglichkeit des Überholens dort gar nicht gegeben. Das heißt, der Kfz-Insasse müsste sozusagen auf diesem Stück hinter dem Radfahrenden herfahren. Und insofern sehe ich da nicht unbedingt ein Sicherheitsproblem. Wir haben trotzdem, das hatte ich ja auch vor Ort zugesagt, nochmal geprüft, ob man gegebenenfalls, um vielleicht den Verkehrsfluss zu beeinflussen, dort eine Einbahnstraßenregelung, die es wohl dort schon mal gab, beziehungsweise eine Anordnung Fahrradstraße dort machen kann. Das ist nach erster Prüfung von der Straßenverkehrsbehörde nicht in Aussicht gestellt worden. Es ist aber die Diskussion noch nicht ganz abschließend geführt. Da kann ich also noch nicht endgültig das Ergebnis mitteilen.
Noch eine Nachfrage von Herrn Berger.
Recht vielen Dank. Die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz weist darauf hin, dass die Wasseraufnahmemengen in den Straßenflächen Berlin nicht gewährleistet sind. Wann und wie beabsichtigt die Bezirksverordnetenversammlung und das Straßen- und Grünflächenamt Treptow-Köpenick, die gesetzlich vorgesehene notwendige versickerungsfähig denkmalsgerecht wiederherzustellen, wie aktuell zum Beispiel auch in der Gilgenburger Straße in Friedrichshagen?
Ich muss jetzt gestehen, ich habe die Frage nicht so richtig verstanden. War die jetzt an mich gerichtet oder an die BVV?
Sowohl als auch. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, Herr Berger. Die Nachfrage ist so komplex, die kann ad hoc vermutlich jetzt so nicht beantwortet werden. Und da konnte sich so jetzt auch schlecht darauf vorbereitet werden. Aber es gibt aus der BVV daraus eine Wortmeldung. Bitte, Herr Pevestorf.
Herr Bezirksstadtrat, Sie haben das Berliner Mobilitätsgesetz angesprochen. Das sieht ja bei solchen Maßnahmen auch bei der Vorbereitung und Durchführung eine Bürgerbeteiligung vor. Wann und wie hat die denn stattgefunden und wie ist die in die Planung eingeflossen? Und vielleicht die Ergänzung, warum ist denn zum Beispiel der Bezirksdenkmalrat in diese Fragestellung nicht einbezogen worden?
Also das mit dem Mobilitätsgesetz und der Bürgerbeteiligung, das ist grundsätzlich sicherlich richtig. Es geht aber dann darum, dass wirklich in der Tat Fahrradverkehrsanlagen im eigentlichen Sinne errichtet werden. Das steht dort, das ist dort in Rede. Hier hatten wir eine völlig andere Situation. Wir haben eine ganz normale Straße, die auch eine ganz normale Straße bleibt, wo der Belag nur dahingehend verändert worden ist, dass er fahrradfreundlich wird. Insofern ist der Verweis auf das Mobilitätsgesetz natürlich insofern richtig, dass es sich auf die Oberflächengestaltung bezieht. Aber dieser Beteiligungseffekt, den Sie hier gerade ein Stück weit eingefordert haben, sage ich mal, geht an der Stelle hier gerade fehl, also zumindest von der Herleitung her, weil das für eine ganz normale Straße in der Form nicht vorgesehen ist. Trotzdem haben Sie natürlich recht, da will ich auch gar nicht widersprechen. Das haben wir auch schon sehr umfangreich diskutiert, auch mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort. Bei dem Termin, bei dem ich dort in Friedrichshagen war, dass es sicherlich sehr klug gewesen wäre und sinnvoll gewesen wäre, die Bürger und Bürgerinnen, insbesondere die dort in der Straße wohnen, also die Anwohnenden, zeitiger in dieses ganze Verfahren einzubeziehen. Das ist wirklich nicht richtig gut gelaufen. Das ist also völlig außer Frage. Können wir jetzt nochmal wälzen, das Problem, aber das hatte ich eigentlich längst eingestanden. Das kann ich auch gerne nochmal tun. Wir haben normalerweise eine Regelung, das weiß auch das SGA und das ist auch so abgestimmt, dass wir insbesondere auch versuchen, da wo Bürgervereine aktiv sind, wo Multiplikatoren sozusagen vor Ort sind, auch die frühzeitig, rechtzeitig in solche Maßnahmen einzubinden, damit im Prinzip dieser Multiplikationseffekt auch ein Stück weit ausgeübt werden kann. Das hat dort bei diesem Bauvorhaben in Friedrichshagen in der Tat nicht funktioniert. Gestehe ich ohne weiteres ein, das ist so. Und da haben wir einfach Potenzial und Luft nach oben, da müssen wir bei der nächsten Baumaßnahme besser werden. Rein rechtlich besteht diese Notwendigkeit nicht. Das ist eher aus politischen Überlegungen, aus Partizipationsüberlegungen eine sinnvolle Geschichte. Ist auch eigentlich mein Anliegen, das genauso zu machen. Da stehe ich auch für gerade. Rein rechtlich ist das nicht herleitbar und rein rechtlich war es auch bei dieser Baumaßnahme nicht notwendig.
Berger, auf Ihre zweite Nachfrage vermute ich, gibt es jetzt so keine Antwort. Sie haben aber selbstverständlich...
Ich kann vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, Herr Berger. Ich habe das, wie gesagt, nicht so ganz richtig, auch akustisch nicht so ganz richtig verstanden. Aber ich glaube, es ging darum, Belag Gildenburger Straße, wo jetzt im Prinzip ja Schiopspflaster verlegt werden soll, so ein bisschen testweise. Aber das wäre natürlich für Ihre Straße keine Alternative gewesen, weil das ist ja im Prinzip ein Betonpflasterstein. Wir wollen doch dort sicherlich keinen Betonpflasterstein verlegen. Der wird jetzt dort in der Tat verwendet, um die Versickerungsfähigkeit zu prüfen, wie sich das in der Praxis tatsächlich auswirkt. Aber so ein Versuch und damit Betonpflasterstein hätte man doch, glaube ich, in der Straße am Goldmannpark im direkten Denkmalumfeld nicht machen wollen. Und mit geschnittenen Granitsteinen zu arbeiten, das ist eine ganz andere Preiskategorie. Das haben wir auch schon durchdiskutiert. Da sind wir ungefähr 6-mal so hoch vom Preis her. Und das ist mit dieser Baumaßnahme schlichtweg nicht zu rechtfertigen. Zumal ein Bezirk wie Neukölln, unser Nachbarbezirk, das hatte ich auch schon erwähnt, sogar unmittelbar im Denkmalbereich, also nicht im Denkmalumfeld, sondern unmittelbar im Denkmalbereich, genau solche Lösungen praktiziert, wie wir es jetzt in der Straße am Goldmannpark gemacht haben.
Vielen Dank, Herr Berger, für Ihr Kommen und für Ihre Fragen, die Sie im Namen von Herrn Weinhold gestellt haben. Ich darf jetzt Frau Idel nach vorne.